Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 30. Juni 2020 und hier stand jetzt auf meinsportpodcast.de wie immer mit den Sportthemen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Um Punkt 7.07 Uhr gibt's uns auf die Ohren in der Küche, am Frühstückstisch, im Auto oder der Bahn. Wir begleiten euch mit sportlichen Fakten in den Tag. Wir, das sind die sportliche Kompetenz dieses Podcasts, Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de.
Aber nicht weniger kompetent, mein Kollege, der Sportfan, Journalist und Stadionsprecher der deutschen Nationalmannschaft. Guten Morgen, Andreas Wurm.
Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen, Malte.
Wir beantworten heute natürlich wieder die drängendsten Sportfragen des Tages, als da wären, was kann Cam Newton den New England Patriots bringen? Also NFL heute bei uns im Top-Thema und außerdem fragen wir, welche Rolle spielt der FC Barcelona in den Zukunftsplänen von Mario Gomez? Und wir lassen uns diese Frage von Mario Gomez am besten gleich selbst beantworten.
Und außerdem blicken wir zurück in die Sportgeschichte auf einen der schwärzesten Tage der Tour de France. Wir haben Top und Flop natürlich mit im Angebot und den Ausblick auf den heutigen Sporttag.
Und falls ihr denkt, wir kauen euch hier werktäglich um 7.07 Uhr ein Ohr ab, dann haben wir auch noch einen in der Sendung, der das wirklich mal gemacht hat. Gegen den sind wir harmlos. Also der das wirklich gemacht hat, ein Ohr abgekaut.
Das klingt ein bisschen schräg, aber gleich mehr dazu.
Passt doch dann zu uns.
Stand jetzt aktuell.
31 Tore in 78 Länderspielen, 170 Treffer in 328 Bundesliga-Einsätzen, Champions-League-Sieger mit den Bayern, dreifacher deutscher Meister. Keine Frage, mit Mario Gomez hat sich ein ganz großer Stand jetzt zumindest von der deutschen Fußballbühne verabschiedet.
Zwar ohne Zuschauer und in der zweiten Liga, aber dafür mit einem Erfolg, nämlich mit dem Aufstieg des VfB Stuttgart, mit dem Erfolg seines Herzensvereins. Und so waren nach dem 1:3 gegen Darmstadt auch alle Kameras in der Mercedes-Benz Arena letztlich auf den Publikumsliebling gerichtet, der sich auch in Liga 2 ganz in den Dienst seiner Mannschaft gestellt hatte.
Ja, dass Gomez ein ganz großer Sportsmann ist, wurde gerade nach der Corona-Pause deutlich. Obwohl er 6-mal in Folge nicht in der Startelf stand, hat er sich nicht hängen lassen. Von der Tribüne aus lobte er seine Kollegen auf dem Platz, gab Kommandos, feuerte an und er coachte die jungen Spieler.
Das ist vielleicht ein kleiner Fingerzeig für die Zeit nach der aktiven Karriere. Mal sehen. Die endete jetzt auf jeden Fall dort, wo sie so richtig begonnen hatte, in Stuttgart. Und Super Mario, der hat mit 7 Zweitligatreffern noch einmal mitgeholfen, den bitteren Abstieg seines VfB der letzten Saison jetzt zu korrigieren. Wir haben uns mit Mario Gomez über seine Gefühlslage nach diesem letzten Spiel im VfB-Trikot, über seine Freude über den Aufstieg und natürlich auch über seine Zukunftspläne unterhalten. Und er hat uns erzählt, welche Rolle auch der FC Barcelona da drin spielen könnte.
Mario Gomez, das Saisonziel, der Aufstieg ist erreicht. Direkt als Zweiter geht Stuttgart wieder hoch.
Ja, allumfassend riesig. Also nach dem letzten Jahr, das wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt hatten und der großen Enttäuschung mit dem Gang wieder in die zweite Liga, war natürlich pure Leere da, auch viele hängende Gesichter, Sponsoren waren enttäuscht, Trainer enttäuscht, Verein mega enttäuscht, aber in erster Linie natürlich auch wir Spieler. Und das war schon eins der Dinge in meiner Karriere, wo ich sag, brauchst du nicht. Umso schöner, und das ist auch genau, das war auch mein Antrieb jetzt in diesem Jahr, einfach den direkten Wiederaufstieg zu schaffen, denn letztendlich gehört der VfB in die erste Liga. Dementsprechend bin ich mega happy. Ich habe alles, was ich hatte, in mir hatte, zu 1000% dem Verein zur Verfügung gestellt, meiner Mannschaft zur Verfügung gestellt. Und umso glücklicher bin ich jetzt, dass wir es geschafft haben.
Sie haben in Ihrer langen und erfolgreichen Karriere einige Glücksmomente erlebt. Wie würden Sie jetzt diesen einordnen?
Der positive Druck, wenn du Meister werden kannst, wenn du einen internationalen Titel gewinnen kannst, der ist verrückt, also der ist auch schon richtig verrückt, aber dieser negative Druck, wie in der Relegation hier abzusteigen oder in der zweiten Liga zu spielen, wo du eigentlich gar nicht hingehörst und eigentlich nur verlieren kannst, das zu schaffen, das ist schon brutal. Und für mich war es nach dem Nürnberg-Spiel klar, dass wir in die erste Liga hochgehen, und diese Emotion, die kann man nicht beschreiben, weil das unfassbar wichtig war in jeglicher Hinsicht für uns als Mannschaft, aber natürlich für den Verein, für die Mitarbeiter. Dementsprechend freut es mich vor allen Dingen für diese Leute, die tagtäglich dort drüben auf der anderen Seite der Mercedesstraße für uns alles geben, die wirklich auch im Herzen VfBler sind und die dann vielleicht, weiß ich nicht, von einer Kündigung oder wieder von einer Gehaltskürzung gestanden werden. für diese Leute freut es mich wahnsinnig.
Der VfB hat den Aufstieg ja vor allem dank der tollen Leistungen zu Hause realisieren können. Stuttgart ist das beste Heimteam der Saison. Großer Dank gebührt, wie ich finde, daher sicherlich auch dem Heimpublikum, auf das sie in der Stunde des Triumphs, ja aber eben auch schon im letzten Spiel als Profi, verzichten mussten. Wie ist diese Situation für Sie gewesen?
Wir haben uns natürlich mit der Situation auseinandergesetzt. Wir haben gesagt, es wird anders wie immer sein. Es wird aber auch anders für den Meister sein. Es wird anders für den, der die Champions League gewinnt. Es gibt viele Facetten, was dieser Virus mit sich bringt. Im Sport bedeutet es einfach, dass die Leute sich nicht mit dir freuen dürfen über das, was passiert. Und ganz ehrlich, ich feiere den Aufstieg lieber ohne Fans, wie wenn wir am Ende Vierter gewesen wären und das Stadion wäre voll. Und am allerschönsten wäre es gewesen, aufzusteigen mit den Fans. Klar, das ist auch ein Stück weit der Aufstieg für die Fans, denn man kann es sagen, die Heimspiele, da brennt die Hütte jedes Mal. Das ist beeindruckend für jeden Gegner, der hierher kommt. Deswegen waren wir auch die heimstärkste Mannschaft. Das wird auch nächstes Jahr in der Bundesliga so sein. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
Seit dem dritten Spieltag, da belegte der VfB immer einen der ersten drei Tabellenplätze. Aber trotzdem, so ganz stabil, wie es jetzt am Ende aussieht, war diese Saison ja nicht, oder?
Aufgrund der Qualitäten unserer Mannschaft haben wir uns schon vorgestellt, dass wir kontinuierlich spielen. Wir haben viele Hochs und Tiefs gehabt. Wir sind immer in den Top 3 gewesen. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, schon davon sprechen, und das soll nicht überheblich klingen, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren wie Bielefeld. Nur Bielefeld hat eins gemacht, die waren einfach brutal konstant. Wenn die nicht gewonnen haben, haben sie nicht verloren. Also die haben dann einfach die Spiele unentschieden gespielt. Und wir haben sie oftmals dann verloren, vor allen Dingen gegen Mannschaften, wenn man sich überlegt, dass wir gegen die Aufsteiger in die zweite Liga nur 4 Punkte, glaube ich, geholt haben von 18 möglichen, dann ist das fast schon Wahnsinn. Und wenn du da nur die Hälfte mehr holst, dann bist du ganz klar Erster in dieser Liga und alle sagen, wow, super Job. Das Schöne am Erfolg ist dann, wenn es bis zum Ende ein Zittern ist, ist die Emotion umso größer. Aber ich hätte darauf gerne verzichtet. Ich hätte auch gerne schon im März gesagt, okay, wir haben es geschafft.
Der Aufstieg, das war das erste große Ziel, soll aber nicht das Ende der Fahnenstange sein. Was trauen Sie dem VfB in der Bundesliga zu?
Also das ist eine ganz spannende Frage, weil vom Talent diese Mannschaft schon stark ist. Wir hatten schon das Problem, dass wir in der zweiten Liga immer der Favorit waren und immer die Spiele klar gewinnen mussten. Soweit waren wir aber von unserer Persönlichkeit nicht. Diese 1-2 Prozentpunkte, die du dann brauchst, um so eine Saison kontinuierlich durchzuspielen, die hatten wir nicht. Und das wird spannend zu sehen, ob die Jungs, die jetzt den Aufstieg perfekt gemacht haben, vor allen Dingen, wenn ich an die letzten 3 Spiele denke oder an Nürnberg und Sandhausen denke, die 2 Spiele, die phänomenal waren, wo man mal gesehen hat, was eigentlich in dieser Mannschaft steckt. Wenn die das übertragen können auf die nächste Saison, dann glaube ich wirklich an diese Mannschaft, dann hat die Mannschaft unglaubliches Potenzial. Sandhausen und Nürnberg hat es gezeigt, wenn wirklich mal die ganzen Bremsen gelöst sind, was möglich ist. Und ich hoffe, dass der Trainer das mit der Mannschaft im nächsten Jahr hinbekommt, dass die PS auf die Straße kommen.
Stuttgart soll also in Liga 1 die PS auf die Straße bekommen. Und was wird aus Ihnen persönlich? Wie sehen Ihre Pläne aus? Ist das Ende beim VfB Stuttgart tatsächlich jetzt auch Ihr Karriereende? Oder sehen wir Sie vielleicht doch nochmal aktiv irgendwo anders spielen?
Ich bin schon zu lange im Fußball dabei, um irgendwie definitiv eine Aussage zu machen. Aber es ist schon so, dass es mein Wunsch war und ist auch, meine Karriere bei meinem Verein zu beenden. Und dementsprechend gehe ich Stand heute nicht davon aus, dass noch irgendwas kommen wird. Man weiß es nie. Ich bin, seitdem ich so groß bin, Barcelona-Fan. Vielleicht holen die mich noch, dann würde ich noch mal ein Jahr dranhängen. Aber ansonsten muss schon was sehr Verrücktes passieren. Und da ich sehr realistisch bin, weiß ich, dass das war. Und ich bin mega happy damit und mega, mega gut damit. Und hätte es mir eigentlich nur noch schöner ausmalen können, wenn wir jetzt in der Bundesliga Zweiter geworden wären und nicht in der zweiten Liga.
Ob bei Barca, woanders oder doch einfach in der Fußballrente. Wir sagen alles Gute, Mario Gomez. Meinst du, dass der sich vielleicht jetzt wirklich wund liegt zu Hause auf dem Sofa?
Oh, das ist jetzt aber böse. Da kann er jetzt ja gar nichts zu sagen. Wir haben ihn ja schon weggeschaltet.
So, Entschuldigung.
Top-Thema.
Die Hammermeldung des gestrigen Tages kam aus den USA und versetzte die NFL-Fangemeinde auch hierzulande in Aufruhr, denn die New England Patriots, sie haben einen Ersatz für den abgewanderten Tom Brady gefunden. Der hatte nach 6 Titelgewinnen mit den Pats ja eine neue Herausforderung bei den Tampa Bay Buccaneers angenommen und für ihn holten die Patriots jetzt Cam Newton. Und Patrick Rebin vom NFL-Podcast Interception hier auf meinsportpodcast.de schätzt uns diesen Deal, diese Verpflichtung mal ein. Guten Morgen, Patrick.
Grüß dich, Malte. Hallo.
Patrick, warst du überrascht, als du die Nachricht gelesen, vernommen hattest?
Ja, doch schon. Teils, teils, sage ich mal. So, auf der einen Seite wurde ja immer kommuniziert, jetzt auch gerade in letzter Zeit, Man wolle eben doch mit Jared Stidham in die Saison gehen. Auf der anderen Seite, ja, konnte Stidham sich halt bisher sehr, sehr wenig beweisen. Und wäre daher eher mit einem Lotterielos gleichzusetzen gewesen, kann ein Hauptgewinn sein, wie es Tom Brady ja damals war, kann aber auch natürlich eine Niete sein. Und so muss man halt sagen, alles in allem ist Cam Newton natürlich solide. Jetzt in meinen Augen kein Top-10-Quarterback, aber zumindest mal solide, ist ein erfahrener Junge, stand schon mal im Super Bowl. Kann das Team anführen und ja, dadurch bekommen sie halt vielleicht auch die Chance, dann Stidham einfach mal auszutesten, wenn es denn mit Cam Newton vielleicht doch nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt hatte, dann hast du eben quasi auf der Bank immerhin noch Jared Stidham hocken, den du dann mal ausprobieren kannst und mal ins kalte Wasser NFL werfen kannst. Und bei Cam Newton kommt dann auch noch so ein bisschen dazu, dass vor allem die Persönlichkeitsstruktur jetzt nicht unbedingt zu dem passt, was man von den Patriots sonst gewohnt ist.
2015, du hast es gesagt, da war er schon mal im Finale Vizemeister geworden mit den Carolina Panthers. 2015 auch der MVP der Saison gewesen. Letzte Saison aber lange verletzt. Da glaube ich nur 2 Spiele gemacht. Ist er denn in der Lage, diese Fußstapfen von Brady da auszufüllen? Vielleicht am Ende wirklich mehr zu sein als der Backup, falls es mit dem jungen Mann dann nicht klappt?
Ja, Cam Newton war verletzt, du hast es gesagt, hat 2 Spiele gemacht, waren auch, glaube ich, nur Preseason-Games, weil er hatte sich nämlich im 3. Preseason-Spiel verletzt gehabt. Und er hat auch eine relativ lange Verletzungsliste, also hat er auch schon 2 Verletzungen an der Schulter, was natürlich alles auch nicht zuletzt seinem Spielstil irgendwo geschuldet ist. Letzte Saison war dann eben quasi die komplette Saison raus, kommt jetzt dann von dieser Verletzung wieder und muss dann bei einem Team wie den New England Patriots natürlich auch zeigen, was er kann. Ja, also das ist ganz klar, die New England Patriots sind nicht die Cincinnati Bengals, wo du halt reingeworfen wirst und dann, ja, guck mal, wie er ankommt. So, da gibt's halt wirklich einfach ganz, ganz andere Voraussetzungen und auch ganz, ganz andere Zielsetzungen in dem, was sie von ihren Quarterbacks, was sie von ihren Spielern so erwarten.
Was kann man von ihm denn erwarten im Vergleich zu Brady?
Der ist natürlich auch vom Spielstil alleine überhaupt nicht vergleichbar mit Tom Brady. Tom Brady hat immer sehr auf seinen Wurf gesetzt, ist relativ wenig gelaufen. Bei Brady waren es vor allem die kurzen Slants auf zum Beispiel Julian Edelman, der so ein bisschen sein Go-To-Move war fürs nächste First Down oder dann eben raus auf einen Rob Gronkowski, der dann halt eben durch 5 gegnerische Defensivspieler durchgelaufen ist, auf dem Weg zum First Down oder zum Touchdown. Und bei Brady, ja, da wusstest du halt, dass höchstens mal ein Quarterback-Sneak kommt, aber ansonsten er vermutlich nicht viel laufen wird. Und das ist halt bei Cam Newton dann doch sehr, sehr anders. Ja, Cam Newton ist viel mobiler, nimmt auch viel mehr Risiken, gerade beim Laufen auf sich, was Brady ja zum Beispiel auch nicht gemacht hat. Ja, Brady hat immer sehr, sehr sicher gespielt, also quasi auf seine eigene Sicherheit, auf seine eigene Gesundheit bedacht. Und das hast du eben bei Cam Newton auch nicht.
Also wenn ich dich richtig verstehe, bringt er im Grunde eine neue Ebene in das Spiel rein, in das Spiel der Patriots, was die bisher noch nicht hatten, macht sie vielleicht auch ein bisschen schwieriger ausrechenbar als in den Jahren zuvor?
Es bringt dir natürlich letzten Endes nochmal mehr Variabilität ins Spiel, weil dann hast du jetzt nämlich einen Quarterback mit Cam Newton, der auch selber laufen kann, der auch selber dann diese 1-gegen-1 Läufe sozusagen nimmt, ja, mal einen gegnerischen Verteidiger ausjukt, weil er halt eben die Moves drauf hat, sich da dann auch im Feld 1-gegen-1 durchsetzen zu können, aber halt eben auch ja gleichzeitig Verletzungen in Kauf nimmt, möglicherweise, die es dadurch geben könnte. Außerdem ist Cam Newton halt auch ein sehr, sehr egozentrischer Mensch, der auffällt und polarisiert. Und das ist auch eins der weiteren größten Unterschiede zu Tom Brady. Ja, die Persönlichkeitsstruktur, wie gesagt, Cam Newton sehr, sehr egozentrisch, fällt auf, egal ob durch seine verrückten Outfits oder durch seine Art auf Social Media zu kommunizieren. Ja, Cam Newton, ich weiß nicht, müsst ihr euch mal den Instagram-Account von Cam Newton angucken, wie er da schreibt. Also das ist halt Cam Newton, ja. Muss man halt sagen, muss man halt wissen. Und ob es jetzt so zu den Patriots passt oder nicht, ist halt dann die Frage, ja, weil Tom Brady war das exakt die Gegenteil von Cam Newton. So, wenn Bill Belichick oder McDaniels ihm irgendwas gesagt haben, dann hat er das so umgesetzt. Ja, er hat das nicht großartig hinterfragt, sondern er hat das gemacht, was seine Coaches von ihm wollten. Das könnte mit Cam Newton jetzt tatsächlich anders werden, weil er halt einfach seinen eigenen Kopf hat. Und wohin das bei den Patriots wiederum führen kann, das haben wir ja auch schon häufiger gesehen, beziehungsweise das sollte auch hinlänglich bekannt sein, beispielsweise Von Miller Money. Das war ja immer so das krasse Beispiel von den Patriots, was passiert, wenn du dich nicht daran hältst, was die Patriots von dir erwarten. Und ja.
Ist das auch ein Grund, warum er in Anführungsstrichen nur einen Jahresvertrag kriegt?
Ja, es kann tatsächlich ein Grund sein. Also an sich ist der Einjahresvertrag von Seiten der Patriots sehr, sehr gut ausgehandelt, ja. Du bekommst einen soliden Quarterback, der dir Spiele gewinnen kann und vielleicht sogar einschlagen kann, wenn ihm dann die Umgebung auch eben taugt und wenn ihm das ganze Umfeld bei den Patriots soweit taugt, dass er sich dort eben wohlfühlt und gut spielt, ja. Auf der anderen Seite bist du ihn halt dann ganz schnell wieder los, wenn es spielerisch, menschlich oder verletzungstechnisch am Ende doch nicht klappt, verlierst nichts Großartiges dabei und kannst ihm eben in Aussicht stellen, dass er verlängert wird, wenn er sich gut anstellt. Und außerdem gibt es natürlich auch noch die Chance, dass die Patriots einen Compensatory Third Rounder bekommen, wenn er die Patriots dann nach einer guten Saison wohlgemerkt verlässt.
Die New England Patriots mit der Nachricht, dass Cam Newton der neue Quarterback wird. Patrick Rien vom NFL Podcast Interception hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Klarer Top des Tages ist das Team Secret, denn die E-Sport-Mannschaft hat einen absoluten Lauf in Moskau. Da gewann Secret bereits das 5. Dota-Turnier in Folge. Diesmal zwar nicht ganz so souverän wie zuletzt und mit einer Niederlage in der Vorrunde, aber das ist jetzt Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Denn im Halbfinale, da gab es für Secret die Revanche für die Niederlage in der Vorrunde und am Ende dann auch einen wirklich souveränen Finaleinzug. Und da lief dann auch wieder alles mühelos. 5. Sieg in Folge. Wow.
Unser Flop des Tages, das ist Egoismus in der aktuellen Tennisszene. Den hat Nick Kyrgios angeprangert und er kritisiert dafür Alexander Zverev. Zverev hatte kürzlich an der umstrittenen Adria-Tour teilgenommen und als Reaktion auf die dort gehäuften auftretenden Covid-19-Fälle hat er von seinem Management verkünden lassen, ich begebe mich jetzt erstmal in häusliche Isolation. Hat er aber offensichtlich nicht gemacht, denn es tauchte ein Partyvideo auf dem Zverev, sagen wir mal vorsichtig, alles andere als isoliert wirkte. Kyrgios fand das wörtlich zum Kotzen und warf Zverev Egoismus vor. Da muss ich ihm recht geben.
Zverev geht viral.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiern wir den 54. Geburtstag von Boxlegende Mike Tyson. Ob er allerdings viel feiern wird heute, wissen wir Stand jetzt nicht, denn eigentlich arbeitet er derzeit ja an seinem Comeback.
Das soll angeblich sogar noch 2020 über die Bühne gehen. Der Gegner, der steht noch nicht fest und vielleicht werden einige potenzielle Gegner sich das auch nochmal überlegen, ob sie sich das antun wollen, denn auf Trainingsvideos kann man sehen, Tyson langt auch noch mit über 50 immer noch ganz ordentlich hin und auch in Sachen Tempo, in Beinarbeit und Präzision hat er es immer noch ganz gut drauf. Vielleicht nicht mehr so wie zu den besten Zeiten, aber immerhin und das nötigt uns dann doch Respekt ab.
Apropos beste Zeit, die hatte Tyson natürlich Mitte, Ende der 80er, Anfang der 90er, 86, da wurde er mit 20 Jahren und 144 Tagen der bis heute immer noch jüngste Weltmeister im Schwergewicht und er war der erste Weltmeister, der von 3 Boxverbänden gleichzeitig anerkannt wurde. Der Erfolg war dem Jungen aus einfachen Verhältnissen dann aber auch etwas zu Kopf gestiegen. Häusliche Gewalt, öffentlich ausgetragene Eheprobleme, Anzeigen wegen sexueller Belästigung, eine Verurteilung wegen Vergewaltigung inklusive Haftstrafe, das überschattet alles Tysons sportlichen Erfolge.
Ja, und 1990 hat er auch im Ring eine Niederlage gegen James Douglas zu verkraften, die den Nimbus seiner Unbesiegbarkeit natürlich dann auch beendete. Tyson arbeitete sich mühsam wieder zurück, gab sich nach 3-jähriger Haftzeit geläutert und wurde tatsächlich 1996 auch wieder Weltmeister. Und dann kam am 28. Juni 1997 der Kampf, der mehr Schlagzeilen produzierte als alle anderen Kämpfe zuvor.
1996, da hatte Tyson seinen WM-Titel gegen Evander Holyfield verloren. Und im Rückkampf gegen Holyfield, da lag Tyson auch nach Punkten zurück, als er sich im rechten Ohr seines Gegners festbiss und sogar ein kleines Stück herausbiss. Tyson wurde disqualifiziert und ihm wurde seine Boxlizenz entzogen. Außerhalb des Ringes schrieb er dann auch wieder ziemlich negative Schlagzeilen, kam unter anderem ja auch wegen Körperverletzung nochmal in den Knast.
Wir haben ihn dann nochmal gesehen, nämlich 2009. Da spielte er sich in der Komödie Hangover, großartiger Film, aber da spielte er sich selbst, das hat für Lacher gesorgt. Und 2011 wurde er in die internationale Boxing Hall of Fame aufgenommen. Ja, in den letzten Jahren wurde es dann so ein bisschen ruhiger um ihn, aber vielleicht schreibt er nach seinem Comeback dann noch einmal positive Schlagzeilen. Wir sagen Happy Birthday Mike Tyson und bloß keinen Hangover.
Heute in der Sportgeschichte.
Es war einer der schwärzesten Tage der Tour de France Geschichte, der 30. Juni 2006. Es war der Vorabend der 93. Tour de France, der ersten Tour ohne Lance Armstrong. Und für die waren Jan Ullrich und Ivan Basso eigentlich die großen Favoriten. Und die beiden sorgten auch für Schlagzeilen, allerdings anders als beabsichtigt.
Denn ihre Namen standen in einem Untersuchungsbericht zum Blutdoping-Skandal um den madrilenischen Arzt Eufemiano Fuentes, der kurz vor dem Tourstart veröffentlicht wurde. Und es wurden 58 Beschuldigte namentlich genannt. Unter ihnen Jan Ullrich und weitere große Namen der Radsportszene der damaligen Zeit.
Ullrichs Rennstall T-Mobile reagierte. Er suspendierte seine Fahrer Ullrich, Oscar Sevilla und auch den sportlichen Leiter Rudy Pevenage. Andere Rennställe folgten dem Beispiel und Ullrich und den 57 anderen beschuldigten Fahrern war letztlich zum Verhängnis geworden, dass bei einer Hausdurchsuchung beim spanischen Arzt Fuentes Blutbeutel und Listen mit den Namen der Fahrer gefunden worden waren.
Ja, aber Jan Ullrich leugnete weiter, obwohl das Bundeskriminalamt anhand eines DNA-Vergleiches bewies, dass mehrere bei Fuentes sichergestellte Blutbeutel seinem Blut entsprechen. Also das war Ullrichs Blut. Erst 2013 beendete Ullrich dann sein Schweigen, gab zu, die Hilfe von Fuentes in Anspruch genommen zu haben, aber er beharrte weiter auf seinem Standpunkt, niemals betrogen zu haben. Alle hätten schließlich gedopt, er wollte nur Chancengleichheit.
Ein Statement, das ein Dilemma im Radsport zeigte, das auch trotz der Suspendierung von Ullrich und Co. bei der Tour 2006 noch einmal zu Tage treten sollte, denn der spätere Sieger Floyd Landis, der war die Tour ebenfalls gedopt gefahren. Sein Sieg wurde ihm später am grünen Tisch wieder weggenommen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Es wird wieder Fußball gespielt in der Premier League. Brighton empfängt Manchester United und in La Liga wird gespielt unter anderem das Spitzenspiel Barcelona gegen Atletico, Zweiter gegen Dritter.
In der Serie A in Italien, da wird auch gespielt, Turin gegen Lazio und Juve in Genua, also da geht's zur Sache. Da geht's ja auch durchaus noch um die Meisterschaft, wobei beide Ligen, also die spanische und die italienische, noch einige Spieltage mehr vor der Brust haben. Sie hatten ja beide deutlich erst nach der Bundesliga wieder begonnen. Außerdem steigt auch noch das spanische Basketballfinale zwischen dem FC Barcelona und Deportivo Saski Baskonia aus Vitoria-Gasteiz.
Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch, den Formel-1-Podcast Starting Grid. Den haben wir ja schon öfter hier erwähnt und den möchten wir euch auch wärmstens ans Herz legen, weil er einfach gut ist. Aber die neue Ausgabe, die ist ganz besonders gut mit einem ganz besonderen Gast. Zu Gast ist Ex-Schumi-Manager Willi Weber.
Starting Grid, die Formel-1-Show.
Christian Immervoll mit Willi Weber, dem ehemaligen Manager der Schumacher-Brüder. Nico Hülkenberg hat er ja auch mal kurz unter seinen Fittichen gehabt.
Ich bin natürlich über mein Hobby dann nachher an das Management gekommen und dann kam der Piedad auf mich zu und sagt, den Schumacher musst du dir mal angucken, der ist sauschnell.
Die Karriere von Michael Schumacher, immer noch ein großes Thema für ganz, ganz viele Fans.
meinsportpodcast.de.
Und das war's für heute mit Stand jetzt hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Ja, und habt jetzt noch einen schönen Dienstag. Kommt gut durch und stellt euch bitte den Wecker auf morgen früh 7.07 Uhr. Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns dann auch bewerten und ein paar Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns wie immer auch auf eure Gedanken und Anregungen und sagt's gerne weiter. Klickt uns Stand jetzt an und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen. Danke für euer Interesse und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.